Herzlich willkommen zum Infolora vom Freitag, den 2. Februar. Es ist 18 Uhr. Wir hören heute zwei Beiträge vom anarchistischen Radio Wien. Da geht es im ersten Beitrag um einen Brief von Thomas Meyer-Falk, dem Langzeitgefangenen in Deutschland. Und im Anschluss hören wir noch etwas zu einem Fall von einem Sicherheitsverwahrten. In einem zweiten Beitrag vom anarchistischen Radio Wien geht es um einen Text gegen die Abschiebemaschinerie, welcher in Marseille verteilt wurde. Und zum Schluss kommen wir dann noch zu einem weiteren Beitrag vom anarchistischen Radio Berlin über den Chaos Communication Congress in Leipzig. Mehr dazu im Beitrag und ja, jetzt kommen wir zuerst zu den Kurznews.
Freitagsinfo-Lora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände, dort wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Genf, Jauche für die ArchitektInnen der Einsperrung. Gefunden auf ausdemherzenderfestung.noblogs.org. Am Montag, dem 29. Januar 2018, fand die Vernissage der Ausstellung des Architekturwettbewerbs für die Gebäude der internationalen Polizei und des Bundeslagers statt. Diese zwei Gebäude sollen bis 2022 in Grand-Saint-Chenay, einer Gemeinde im Kanton Genf, gebaut werden. Zu dieser Gelegenheit wurde eine Pressekonferenz abgehalten, bei der der Vorsteher des Sicherheitsdepartements des Kantons Genf wie auch der Vorsteher des Finanzdepartements des Kantons Genf und anderer Müll das Wort ergriffen. Die Vernissage fand im Raum 3DD an der Trois Rue David Dufour statt, einem Ort der Verständigung, der der Stadt von Morgen und partizipativen Vorgehensweisen gewidmet ist. Wir würden bezüglich dem partizipativen Aspekt dieses Abends schnell eines Besseren belehrt. Einlass nur auf Einladung, Eingangskontrollen. Es war also eine schöne Schar von PolitikerInnen, UrbanistInnen, Bullen und ArchitektInnen, die gekommen sind, um Champagner zu trinken und um die Pläne für ihre zukünftigen Bullenposten und Gefängnisse für MigrantInnen zu betrachten. Wir haben darin Jauche ausgeleert. Die Bundeslager sind ein neues Organ der schweizerischen Asylpolitik. Es sind Orte der Einsperrung, in denen die Neuankömmlinge während der ganzen Bearbeitungsprozedur ihres Asylantrags festgehalten werden. Es handelt sich dabei also um die Inhaftierung von Menschen, die kein Verbrechen begangen haben, mit dem Ziel, sie schnellstmöglich aus dem Land zu werfen. Kein Grund also, sich über den Bau dieses Lagers zu freuen. Auch wenn es diejenigen, die an der Ausarbeitung davon teilnehmen, es als normal erachten, ihre Arbeiten als Kunstwerke ausstellen. Genauso wie es die gut genährten Gäste dieser kleinen Party normal finden, sich mit kleinen Häppchen vollzustopfen, während am anderen Ende der Geschichte Boote voll mit Menschen, die der Misere oder dem Krieg entkommen wollen, untergehen, während Geflüchtete, Menschen ohne ein Verbrechen begangen zu haben, eingesperrt werden, während MigrantInnen in unterirdischen Bunkern untergebracht werden und mit Gewalt in Länder geschickt werden, die sie nicht kennen. Die PolitikerInnen brauen nette Ansprachen zusammen, um uns die Pille einer immer gewalttätigeren und rassistischeren Empfangspolitik schlucken zu lassen. Wir lassen uns aber nicht täuschen und wir sind nicht die Einzigen. Diese Geschichte verpestet die Heuchelei. Unmöglich also, einen solchen widerlichen Event ohne ein wenig Trubel stattfinden zu lassen. Diese Menschen stinken, ihre Art, die Welt zu betrachten, stinkt und ihre Teppiche stinken nun ebenfalls. Gut gemacht. Dann zu einer zweiten Kurznews. Analyse zu den Angriffen auf Afrin. Ein Text, der auf insurrectionvsworldwide.com publiziert und ins Deutsche übersetzt auf barrikade.info gepostet wurde. Staaten im Krieg mit der Bevölkerung werden verlieren. Analyse der anarchistischen Gruppe TAF aus der türkischen Region. Afrin gehört der Bevölkerung Afrins. Viele der Menschen, die in Afrin leben, wurden in dieser Region geboren und starben in diesen Regionen. Das Leben dort ist nicht mit irgendwelchen Plänen oder staatlichen Programmen durchstrukturiert. Sie sind nicht in Afrin als Teil einer Strategie. Für sie ist Afrin Wasser, Brot, Essen, Spiel, Geschichte, FreundInnen, KollegInnen, LiebhaberInnen, Straßen, Zuhause, Nachbarschaft. Aber für den Staat ist es nur eine Strategie. Eine Strategie, die sich weder um Afrin noch um dessen Bevölkerung kümmert. Der Angriff auf Afrin ist Teil einer Strategie des Energiekrieges, welches zum Zusammenbruch Syriens führte und viele Staaten in dieser Region zerstören wird. Staaten erzeugen die Illusion, dass sie diese Kriege für ihre BürgerInnen führen. Sie machen nationalistisch-konservative Propaganda, um ihre BürgerInnen von diesem Irrglauben zu überzeugen. Dies ist ein unausweichliches Vorgehen, sowohl gegen innen als auch nach außen. Wenn es für die Wahlen im Inneren erforderlich ist, gilt es auf den Tischen außerhalb des Staates als stichhaltig. HerrscherInnen, die den herkömmlichen Prozess wie die Gewinnung, den Transport und den Verkauf von Energieressourcen durchlaufen, verwenden all ihre Ressourcen und Möglichkeiten, um ihre Gewinne zu steigern. In diesen Diskursen, in denen die Anzahl der Gewehre, der Panzer und der Flugzeuge wichtig sind, ist die Anzahl der Soldaten die wichtigste Zahl. Ein Soldat ist nicht anders als eine Ressource. Deshalb wird die nationalistisch-konservative Irrglaube hergestellt und verbreitet. Wer würde einem Krieg beitreten, welcher irgendwelchen anderen höheren Gewinne einbringen wird? Wer würde für Erdöl kämpfen, welches immer von Staaten oder Firmen verkauft wird und ein Tropfen davon mehr kostet als ein Brot? Wir, die wir mit der Tatsache leben müssen, dass alle Preise steigen, sobald der Preis für ein Liter Öl steigt, wir, die wir immer wieder verlieren, warum sollten wir für die kämpfen, die immer wieder gewinnen? Eigentlich würde niemand für sie kämpfen. Sie wissen das und deshalb brauchen sie Nationalismus und Konservatismus. Jetzt schreien sie in den Zeitungen und dem Fernsehen die Slogan des Irrglaubens. National, 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 national. Nationaler Wille, nationale Einheit. Sie werden nie klar sagen, wir zerdrücken jeden Rappen. Entweder kämpfen oder kämpfen. Wir verkaufen das Benzin und alles sowieso an euch. Wir werden euch auch dazu bringen, es zu produzieren. Wir werden euch dazu bringen, es zu benutzen. Und wir werden euch ausbeuten. Das ist der Plan, das Programm, die Strategie, der Krieg der Staaten. Wir, die Bevölkerung, die PflichtbürgerInnen der Staaten sind, können alles verändern. Die Menschen von Afrin leben nun frei, weil sie es verändert haben, sowie in Kobane, Shizre und Chiapas. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Krieg der Bevölkerung und dem Krieg der Staaten. In den Kriegen der Staaten greifen sie immer wieder an, ohne Regeln, sodass ihr System wächst und mehr einbringt. Bomben mit Panzern und Flugzeugen, Wunden, Tötungen, Morde und alles Leben wird gefangen genommen. Was den Krieg der Bevölkerung angeht, dort gibt es Freiheit. In den letzten 2 Tagen war jede Bombe und jede Kugel auf Afrin eine Bombe oder eine Kugel gegen die Freiheit. Der türkische Staat, der seinen Anteil an den Ressourcen erhöhen will, hat mit dem Angriff auf Afrin begonnen. Es ist eine Strategie, geschaffen durch Nationalismus und Konservatismus, welche auf vorherigem Irrtum beruhen. Es ist eine Wahlkampfstrategie. Es ist eine kommerzielle Strategie. Der Krieg der Staates ist eine Strategie. Aber der Krieg der Bevölkerung ist Freiheit. Und kein Staat kann die Bevölkerung, die für die Freiheit kämpft, besiegen. Die Bevölkerung Afrins wird gewinnen. Ja, auch hier von mir und vom Infolora viel Kraft an den Kämpfenden in Afrin. Es gab dazu auch noch verschiedene Solidaritätsproteste, wie auch vergangene Woche in Zürich, wo tausende Menschen auf die Straße gingen, aber auch auf dem Gelände des türkischen Konsulats an der Weinbergstraße in Zürich wurde ein Auto abgebrannt. Mit der Botschaft, wir solidarisieren uns mit Rojava und dem Kanton Afrin, welche aktuell durch den NATO-Staat Türkei und alliierte islamistische Milizen angegriffen wird. Ja, das wär's von den Kurznews. Ich glaube, mehr Infos über Afrin findet ihr im Internet, wie auch unter anderem auf barrikade.info. Wir hören einen Song und dann kommen wir zu den verschiedenen Beiträgen in unserem Hauptteil. Der Song Where Is My Joy von Pac Dress. Viel Spaß. Das war Pac Dress. Ja, der erste Beitrag, den wir hören, ist eine Grußbotschaft vom Langzeitgefangenen Thomas Meyer-Falk. Ja, und wir hören diesen Beitrag gleich mal an.
Herzliche Grüße aus dem Knast, vor dem ihr gerade steht. Wieder ist ein Jahr vergangen. Besonders die Repression gegen links unten, die Razzien unter anderem in der KTS und nun auch die Razzien bundesweit im Zusammenhang mit den G20-Kämpfen werden in Erinnerung bleiben. Und jeder Einzelne welche nun von der staatlichen Repression betroffen sind, brauchen unsere Solidarität. Auch hier im Knast begegnen wir Repression, jeden Tag. Insassen landen in ISO-Haft, im Bunker. Aber schon das Eingesperrtsein an sich ist auch Repression. Hier sterben Gefangene oder Sicherungsverwahrte. Manche hängen sich auf, manche sterben eines sogenannten natürlichen Todes. Das heißt, der Tod ist ein alltäglicher Begleiter. Und die Mehrheitsgesellschaft trägt das nicht nur mit, sie fordert Orte wie diesen Knast hier ein. Umso wertvoller sind Proteste wie jene heute von euch. Anstatt irgendwo im Warmen zu sitzen und abzufeiern, seid ihr hierher gekommen. Ihr setzt der Mehrheitsgesellschaft, der Justiz, dem Staat ein lautes Nein, so nicht entgegen. Gemeinschaftlich und geschlossen mit uns Gefangenen. Ich nutze diese Möglichkeit hier auch, um meinen ganz persönlichen Dank jenen zu sagen, die mich besuchen, mir schreiben, mich unterstützen. Aber auch euch allen, die ihr gegen das Knastsystem protestiert. Herzliche und solidarische Grüße an euch alle. Ebenso an die Betroffenen in den Links-Unten-Verfahren und denen, die mit der G20-Repression konfrontiert sind. Trotz des unwirklichen Ortes, hier mit den hohen Mauern, den hellen Strahlern, die nur scheinbar Transparenz schaffen, ist hier drinnen ein Leben wie sonst nirgendwo. Euch einen lauten, feierstarken Silvesterabend. Vor allem aber ein kämpferisches, aktives und lebendiges Jahr 2018. Thomas Mayer-Falk, Langzeitgefangener seit 1996. Das waren die Silvestergrüße von Thomas Mayer-Falk.
Ja, genau. Und Thomas Mayer-Falk ist seit 2013 in der Sicherheitsverwahrung und ich lese nun einen von ihm geschriebenen Brief über die Zustände in dieser Sicherheitsverwahrung vor. In der Vergangenheit habe ich über so manche Verfahren berichtet, die ich selbst gegen die Justizvollzugsanstalt Freiburg geführt habe. Mittlerweile gehen auch andere Verwahrte dazu über, sich gerichtlich zu wehren. Darunter Herr H., knapp 40 Jahre alt und seit 2014 in der Sicherheitsverwahrung untergebracht. Besuch der Eltern verweigert. An seinem Geburtstag wollten die Eltern von Herr H. zu Besuch kommen. Er freute sich sehr auf die Begegnung, kochte Kaffee und hatte extra Kuchen besorgt. Um 13 Uhr sollte der Besuch beginnen. Aber weil die Eltern verspätet am Tor der Anstalt klingelten, nämlich erst um 12.45 Uhr anstatt um 12.40 Uhr, schickte man die Eltern weg und informierte das Geburtstagskind, dass er der Besuch entfalle. Herr H. reagierte mit großer Enttäuschung, schmiss seinen Korb, welcher er gepackt hatte, um das Kuchengeschirr und den Kaffee in den Besuchsraum zu transportieren, auf den Boden. Nachdem er sich abgekühlt hatte, wählte er den Rechtsweg. Und tatsächlich stellte dann am 4.2.2016 das Landgericht Freiburg unter Vorsitz von Richter M. fest. Es wird festgestellt, dass die am 12.2.2015 erfolgte Verweigerung eines Besuches der Eltern des Antragstellers rechtswidrig war. Die Anstalt konnte nämlich nicht belegen, dass die Sicherheit oder Ordnung gefährdet worden wäre, hätte man die Eltern eingelassen, obwohl sie, anstatt wie von der Justizvollzugsanstalt vorgeschrieben, um 12.40 Uhr erst um 12.45 Uhr am Tor geklingelt hätten. Verweigerte Telefonate. Damit Sicherheitsverwahrte an Weihnachten und Silvester länger mit ihren FreundInnen und Angehörigen telefonieren können als sonst von der Justizvollzugsanstalt zugelassen, wurde seitens der Abteilungsleitung im Dezember 2016 verkündet, die Telefone in den Zellen wären bis 24 Uhr am Heiligabend und bis 1 Uhr am Silvesterabend Neujahr freigeschaltet, anstatt um 22 Uhr wie sonst üblich abgeschaltet zu werden. Schon 2015 wurde derartiges versprochen und dann saßen die Insassen in ihren Zellen, aber die Telefone blieben stumm. Kleinlaut entschuldigte man sich dann am Anfang 2016 und verwies auf technische Probleme. Nachdem aber auch 2016 die Telefone erneut nicht freigeschaltet wurden, klagt Herr H. und am 8.1.2018 entschied das Landgericht Freiburg, dass es rechtswidrig war, die Freischaltung der Telefone nicht sichergestellt zu haben. Und zum Jahreswechsel 2017-18 Erneut wurde versprochen, man werde die Telefone freischalten und das dritte Jahr in Folge saßen die Insassen von den toten Apparaten. Zumindest an Weihnachten 2017. Der hierfür verantwortliche Bedienstete, Herr Amtsinspektor W., bedauerte den Vorgang. Man habe sich seitens der Anstaltsleitung extra noch im Vorfeld mehrfach darüber unterhalten und besprochen, dieses Jahr die Freischaltung wirklich sicherzustellen. Und er habe es dann prompt vergessen. Was für ein Arschloch. Aber am Silvester funktionierte dann erstmals die Freischaltung tatsächlich. Die abgesagte Ausführung. Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg dürfen viermal im Jahr die Anstalt, wenn auch scharf bewacht von Vollzugspersonal, verlassen. Sei es zu Spaziergängen oder um Freunde, Angehörige zu besuchen. So auch Herr H. Für den 24. Mai 2017 hatte er geplant, seine Eltern zu besuchen und sein berufstätiger Bruder sollte aus der Schweiz anreisen, wo er arbeitet und extra Urlaub genommen hatte. Die Enttäuschung für den Frust war groß, als man am 22. Mai 2017 Herrn H. seitens der Anstalt mitteilte, die Ausführung für den 24. Mai sei hiermit abgesagt und werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Lapidar ließ die Justizvollzuganstalt Freiburg wissen, ihr fehle für die Ausführung erforderliche Personal. Hiergegen zog Herr H. vor Gericht, nicht zuletzt auch deshalb, weil seit 2014 die Anstalt bei diversen Untergebrachten mitunter noch kurzfristiger, lange geplante Ausführung abgesagt hatte. Und in seinem konkreten Fall hatte sein Bruder ja sogar extra Urlaub genommen, um ihn zu treffen. Das Landgericht Freiburg entschied am 01.08.2017, die Justizvollzuganstalt habe nicht rechtsfehlerhaft gehandelt, sie hätte wegen kurzfristigen Personalausfällen sowie der Langzeiterkrankung mehrere Beamter die Ausführung absagen dürfen. Gegen diesen Beschluss erhob Herr H. Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht Karlsruhe. Mit Schriftsatz vom 25.10.2017 verteidige das beteiligte Justizministerium des Landes Baden-Württemberg mit Vehemenz die Entscheidung der unteren Instanz sowie die Praxis der Justizvollzugsanstalt Freiburg, auch langfristig im Voraus geplante Ausführungen kurzfristig abzusagen. Ja, das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied dann am 13.12.2017, dass auf die Rechtsbeschwerde von Herrn H. der Beschluss des Landesgerichts vom 01.08.2017 aufgehoben und festgestellt werde, dass die Verfügung, mit der die Ausführung abgesagt wurde, rechtswidrig gewesen sei. Sieg auf ganzer Linie für Herrn H. Wiewohl der zweite Strafsenat des Oberlandesgerichts primär formal Mängel rügt, so haben nämlich die Justizvollzugsanstalt beim Erlass ihrer Verfügungen, mit der die Ausführung abgesagt wurde, die vom Gesetz vorgeschriebene Abwägung zwischen den schutzwürdigen Interessen von Herrn H., nämlich darauf vertrauen zu dürfen, dass die Ausführung erfolgen werden, und den vollzuglichen Interessen der Anstalt nicht vorgenommen. Wie geht es nun weiter? Die Anstalt hat seit 2013 in Dutzenden Verfahren von den Gerichten attestiert erhalten, die Rechte der Sicherheitsverwahrung verletzt zu haben. Zu einem spürbaren Umdenkungsprozess hat dies aus Sicht vieler Insassen wie auch ihrer anwaltlichen VertreterInnen nicht geführt. Der Rechtsweg ist meines Erachtens, wiewohl ich ihn auch selbst nutze, aus politischer Sicht eine ambivalente Angelegenheit. Man wird darauf zurückgeworfen, jene Mittel zur Verteidigung zu nutzen, die einem der Staat belassen hat, und indem man sie nutzt, erhält man das System aufrecht, bestätigt also zumindest implizit dessen Legitimität. Zudem mutet es pittoresk an, wenn ein sich selbst als milieutherapeutische Einrichtung bezeichnende Anstalt von Gerichten seit Jahren bescheinigt bekommt, sie verletze die Rechte der dort zwangsweise festgehaltenen Menschen. Wo doch eigentlich dort, als in jener Einrichtung, deren Personal die Rechte der Sicherheitsverwahrten verletzt, letztere lernen sollten, ihrerseits die Rechte anderer zu achten und zu respektieren. Selbst im Grunde menschlich völlig selbstverständliche Gesten wie eine Entschuldigung bekommt man als Insasse fast nie zu hören. Der oben erwähnte Amtsinspektor W. war sich nicht zu schade, sich für seinen Fehler zu entschuldigen, ist damit aber die absolute Ausnahme. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass sich in keinem einzigen Dutzenden Verfahren, die ich gegen die Anstalt gewonnen habe, sich jemals irgendwer entschuldigt hätte. Einsicht in eigenes Fehlverhalten fordert das Personal von den Insassen nahezu täglich ein. Zugleich verweigert sich dasselbe Personal mit einer Vehemenz, eigene Fehler einzuräumen und sich für Rechtsbrüche zu entschuldigen, die typisch ist für die Staatsbediensteten. Das heißt, hier geht es den Insassen nicht anders als beispielsweise Opfern von Polizeigewalt. So bleiben den Insassen nur weiterhin den zu erwartenden Rechtsbrüchen gelassen entgegenzusehen, um mit diesen dann in bewährter Weise zu verfahren. Denn sollte ein Untergebrachter aufgrund der Rechtsverletzung anders reagieren, zum Beispiel ausfallend oder aggressiv werden, würde dies seinerseits der Haftanstalt lediglich als Beleg für dessen fortdauernde extreme Gefährlichkeit gewertet werden und dies zu den sowieso schon bescheidenen Chancen, jemals lebend entlassen zu werden, sinkend noch weiter. Das war ein Brief von Thomas Meyer-Falk von der Justizvollzugsanstalt in Freiburg. Mehr zu Thomas findet ihr auch auf freedom-for-thomas.de oder freedom-for-thomas.wordpress.com. So, nun hören wir noch den Song The Hunt von Morrow. Das ist eine Crustband von London mit ehemaligen Mitgliedern von Fall of Effrova. Und dann kommen wir zu einem Text aus Frankreich zu den Kämpfen gegen die Grenzen und Abschiebungen.
Yeah!
das geht um einen Text aus Marseille, wo es um die Kämpfe gegen Grenzen und Abschiebungen dort geht. Und es ist eine Übersetzung von Schweizer Genossinnen. Dort wird das Wort Ausschaffungen für Abschiebungen benutzt. Nur zum besseren Verständnis. Und ich möchte mich gleich im Vorhinein entschuldigen, dass die Aussprache von Eigennamen und Ortsnamen eher falsch sein wird. Jede Grenze ist ein Krieg, jede Grenze ist ein Knast. Folgender Text wurde im Oktober, November 2017 in Marseille verteilt, im Kontext der Mobilisierungen gegen die Ausschaffungen von Menschen, die vom Staat als unerwünscht betrachtet werden, ist dieser Text ein Beitrag zum Kampf gegen die Grenzen, die Kontrolle und die Einsperrung als solche, von den Hautes-Alpes nach Ventimiglia, über das Royatal nach Marseille, gibt es viele, die materielle Unterstützung organisieren, um bei der Überquerung der Grenzen zu helfen und Räume der Beherbergung zu öffnen, die nicht von der Einteilungs- und Verwaltungslogik der Institutionen und ihren assoziativen, humanitären Hilfskräften abhängig sind. Die Herrschaft packt jede Gelegenheit beim Schopf, um ihr Arsenal der Kontrolle und der Repression zu verstärken. Einige Stunden nach einem Messerangriff, der beim Bahnhof St. Charles, einem Bahnhof in Marseille, zwei Personen das Leben kostete, wurde angekündigt, weitere Zellen im Internierungslager zu bauen. Unmittelbar danach hörte man, dass im Dezember die Kapazitäten im CRA Canet von 60 auf 138 Personen erhöht werden sollen, was die Bullen ermutigen wird, noch mehr Kontrollen, Verhaftungen und Abschiebungen vorzunehmen. Im gleichen Zuge möchte die Regierung die Maximaldauer der Einsperrung im CRA von 45 auf 90 Tage erhöhen und Hausarrestzentren in der Nähe von Flughäfen eröffnen, um die Dublin-Ausschaffungen zu beschleunigen. Über die Unterstützung von Menschen, die von einer Ausschaffung bedroht sind, hinaus scheint es uns wichtig, die Dynamiken von autonomen Kämpfen zu fördern, die den Dialog mit den institutionellen Akteuren verweigern und Wege der Solidarität und der Offensive gegenüber der sich täglich intensivierenden Jagd auf die Armen erkunden. Von daher kommt der Vorschlag in diesen Zeilen, die verschiedenen verantwortlichen Strukturen, die in der Inhaftierungs- und Abschiebemaschine involviert sind, klar zu benennen. Wir betrachten diese nicht als Gesprächspartner, aber als Feinde, die es zu bekämpfen gilt. Dieser Vorschlag erfordert es, ausgebaut und präzisiert zu werden, sowohl durch geschriebene Beiträge und Diskussionen, als auch in der Praxis. Heute wie gestern, hier wie überall. Zerstörung der Internierungslager, Freiheit für alle. Jede Grenze ist Krieg, jede Grenze ist ein Knast. Jede Grenze wird auferlegt. Die Herrschaft definiert mit Gewalt den Raum ihres Territoriums, bestimmt, wer das Recht hat, sich darauf niederzulassen und wer nicht. Es gibt daher keine richtige Verwaltung der Migration. Und wir wollen keine davon. Aber eine Willkür, die sich entsprechend der Epoche und gemäß den Interessen der Herrschenden behauptet und entwickelt. Die Epoche, in der wir leben, ist gekennzeichnet von einem Kontext der Kriege und der bewaffneten Konflikte in allen Ecken des Planeten, die immer von den Staaten vor Ort und den konkurrierenden Kräften, die die Macht und die Kontrolle über die Bevölkerung und die Reichtümer dieses oder jenes Gebiets wollen, genährt werden. Diese Bedingungen zwingen Millionen von Menschen aus den Regionen, in denen sie wohnen, zu flüchten, um zu überleben, ein besseres Leben und mehr Freiheit zu suchen. Die europäischen Behörden haben ihr repressives Dispositiv in den letzten Jahren angepasst und erweitert, um die Kontrolle angesichts der Zwangsvertreibungen von Bevölkerungen zu wahren. Im Anschluss an die aufeinanderfolgenden Räumungen der Camps in Calais und Paris hat der Staat die unterschiedlichen Strukturen, CAA sind temporäre Lager, CAO Aufnahme- und Orientierungslager, PRADA Programm zur Aufnahme und Unterbringung von Asylwerbern, vervielfacht und sie der Einteilung der Isolierung und der Abschiebung von als unerwünscht betrachtenden Migrantinnen angepasst, um jeden Referenzpunkt und jede Möglichkeit der Selbstorganisation zu durchbrechen. Parallel dazu wird das Dublin-System regelmäßig erneuert und verstärkt und die europäischen Staaten gliedern die Verwaltung der Grenzen durch Vereinbarungen mit der Türkei oder Libyen aus, mit dem Ziel, die Personen frühzeitig zu stoppen. Kürzlich hat die Regierung die Verlängerung der Haftdauer von 45 auf 90 Tage angekündigt, sowie ein voraussichtlicher Plan, weitere Internierungszentren zu bauen. Die Inhaftierungs- und Abschiebemaschine breitet ihre Netze aus und verkompliziert nicht nur ihren Betrieb, sondern auch die Art und Weise, sich dem entgegenzusetzen. Angesichts dieser infamen Jagd auf migrantische Personen haben zahlreiche Initiativen versucht, der Isolierung und Zerstreuung entgegenzuwirken, insbesondere durch das kollektive Öffnen und Besetzen von Räumen, die hilfreiche Etappen im Parcours sein können, besonders durch das Department Haute Alpes, das als Weg häufiger genutzt wird, seitdem die Behörden die Grenze bei Ventimiglia abgeriegelt und die Durchreise durch das Reuertal erschwert haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Grenzen durchbrochen werden, die in Ceuta und Melilla oder in Calais, dass Revolten in Internierungslagern ausbrechen oder dass Leute es schaffen, daraus auszubrechen, dass Proteste die humanitäre Maske der Empfangszentren zerfetzen, um ihre wahre Funktion aufzuzeigen, die von allen Gefängnissen. In gewissen Quartieren in Marseille, die häufiger von der Polizei heimgesucht werden, häufen sich in letzter Zeit die Großkontrollen, um die Bestrebungen des Stadtrats umzusetzen, das Stadtzentrum reinigen wollen, um den Touristinnen und anderen Bürgerinnen Platz zu machen. Die RTM, das sind die Verkehrsbetriebe von Marseille, haben ebenfalls an diesen Kontrolloperationen teilgenommen, die dazu führen können, dass Personen in Untersuchungshaft oder in Lager gesteckt werden. Die Abschiebemaschine, die von der Verhaftung über die Einsperrung bis zur Abschiebung reicht, baut tatsächlich auf verschiedene Etappen auf, in denen zahlreiche Akteure involviert sind. Die PJJ, zu Deutsch etwa der Jugendrechtsschutz, die Strafvollzugsanstalten für Minderjährige verwaltet, in denen zahlreiche isolierte ausländische Minderjährige landen, die von den Bullen verhaftet werden. LADAP 13, die sich damit brüsten, Minderjährige im Auftrag des Departements ausfindig zu machen und zu verwalten. ADOMA, die Sortierungszentren im Rahmen von Prada verwalten, aber auch Bouchers, die das CRA Cane gebaut haben und die die Verwaltung davon mit anderen Unternehmen wie Vinci, GTM Multiservice, Defi Restoration oder auch der SNCF, die staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs, teilen, die nicht zögern, Menschen aus den Zügen zu werfen und oder sie den Bullen auszuhändigen. Eine von zahlreichen Arten der Mechanik der Abschiebungen entgegenzutreten, könnte eine Verbreitung der Feindschaft gegenüber diesen Beteiligten sein, die sich auch in anderen Bereichen wiederfinden, die diese Welt prägen. Mittel zur Überwachung, Autobahnen und Flughäfen, Atomkraftwerke, Gerichte und Knäste. Wenn wir es ablehnen, passiv zu bleiben und die Unterdrückung als desillusionierte Zuschauerinnen zu betrachten, dann weil wir auf die ganze Unterdrückung und Ausbeutung spucken, in die uns der Staat und der Kapitalismus zwingen wollen. Das, was wir für unsere eigenen Leben ablehnen, lehnen wir auch für andere ab. Wir wollen für unsere Freiheit kämpfen. Und es ist in diesem Kampf, in dem sich neue explosive Komplizenschaften spinnen können, schärfen wir unsere Wut, um die Grenzen, die Staaten und alles, was ihnen erlaubt zu existieren, zur Strecke zu bringen. Freiheit für alle. Das war die Übersetzung eines Textes, der in Marseille verteilt wurde. Und nochmal zur Klarheit, diese CRA, die öfter erwähnt werden, sind temporäre Lager. Damit kommen wir wieder zur Musik und diesmal von einer älteren Band, die es leider auch schon länger nicht mehr gibt. Und die Band heißt Harum's Karum und war aus Portland, Oregon, USA. Das Lied ist von ihrem zweiten Album mit dem Titel Suppose We Try, welches 2001 erschienen ist. Viel Spaß mit Harum's Karum und dem Lied The Merry Age meets the Kiss of Death. Together today.
Ja, das ist die Band Harum Scarum und wir hören jetzt noch einen weiteren Beitrag vom Anarchistischen Radio Berlin. Der geht zum 34. Chaos Communication Congress, welcher in Leipzig stattfand. Dort beschäftigen sich Menschen mit den Themen Datensammlung, Biometrie, Hackers, Ethik, Staatstrojaner und so weiter. Und es gibt zahlreiche Veranstaltungen und Workshops. Ja, am besten hören wir doch gleich mal kurz rein. Und dann kommen wir auch schon zum Ende von der Sendung nach diesem Beitrag. Ja.
Auf den Chaos Computer Club Kongress 2017.
Wir werfen jetzt einen Blick auf Leipzig, wo Ende Dezember der 34. Chaos Communication Congress stattfand. Seit 2012 hatte der Kongress im Congress Center Hamburg stattgefunden. Wegen einer Sanierung musste das Event jedoch in die Messe Leipzig umziehen. Die neuen Veranstaltungsräume sind weit größer als die bisherigen in Hamburg. Konnten in der alten Location maximal 12.000 Menschen unterkommen, kamen um die 16.000 Personen zum aktuellen Kongress, der allen Lebensformen offen stand.
We have this new space and this is a very official and commercial space.
Wir haben jetzt diesen neuen Ort und das ist alles ganz offiziell und gewerblich. Jedes Jahr ist es eine große Herausforderung, einen solchen Raum alternativ zu gestalten. Einladender und interessanter, inspirierender. Das erste Jahr wird üblicherweise ganz schlimm. Jetzt haben wir also ganz viele leere, weite Räume, bei denen uns nicht gelungen ist, sie in die Chaosstimmung zu überführen. Ich bin mir jedoch sicher, dass jetzt, wo sehr viele Leute den Kongress gesehen haben und was alles verfügbar ist, nächstes Jahr alles viel einladender und interessanter sein wird und wir den Raum bestmöglich nutzen werden.
Welcoming and much more interesting and we will use the space to its best potential.
Das war Maxigas, der seit 2010 am Chaos Communication Congress sowie an ähnlichen Events des Chaos Computer Clubs teilnimmt. Seitdem ist er auch regelmäßig im Anarchist Village aktiv. Er ist Dozent zur Kritik der Nutzung digitaler Medien am Soziologischen Institut der Lancaster University und Sozialwissenschaftler mit einem Fokus auf die Hackerszene. Der Chaos Communication Congress umfasst für gewöhnlich zahlreiche Vorträge und Workshops zu technischen und politischen Fragen zu den Themen Sicherheit, Verschlüsselung, Datenschutz und Online-Redefreiheit, aber auch zu vielen anderen Themen. Maxigas erzählt uns über die Bedeutung sozialer Themen beim diesjährigen Kongress.
What I noticed is that,
ich habe bemerkt, dass soziale Themen tatsächlich viel präsenter im Programm vertreten sind als bevor. Allerdings sind es keine Sozialwissenschaftlerinnen und noch nicht einmal Aktivistinnen, die beim Kongress zu sozialen Themen sprechen. Es sind Künstlerinnen üblicherweise aus dem Medienbereich, die diese Themen ansprechen. Und es scheint, dass der künstlerische Part des Kongresses sehr stark aufgestellt ist. Und da die sozialen Themen von Künstlerinnen aufgeworfen werden, kommen da auch ganz andere Ergebnisse heraus. Manche Vorträge sind schwach, andere stark. Was jedoch wichtig ist, ist, dass die Themen auf dem Tisch liegen. Mir hat auch das hohe Maß an Abstraktion gefallen. Im offiziellen Programm gab es einen Vortrag zu Links unten in die Media, einem wichtigen deutschen Open-Posting-Medienportal, das im August dieses Jahres von der Regierung verboten wurde und wo die Behörden eine große Repression begannen. Ich war sehr erfreut darüber, bei diesem Vortrag etwa 4.000 Leute zu sehen, die versuchten, die Details und Bedeutung des Themas zu erfassen. Es gab auch eine Theaterperformance, bei der die AfD auf witzige Art und Weise analysiert und in Szene gesetzt wurde. Das sind Beispiele für ganz konkrete und aktuelle Themen, auf die direkt beim Kongress eingegangen wurde. Es gab auch Vorträge zur allgemeinen Beziehung zwischen Medien, Macht und Technologie. Es ist daher möglich, jedes Jahr auf konkrete politische Themen zu reagieren, aber gleichzeitig versäumen wir es auch nicht, Themen von einer allgemeineren Warte aus zu betrachten.
Wir don't stop discussing topics in a more broad perspective.
Jedes Jahr wird ein großer Teil der Kongressinhalte von einer Reihe von Assemblies organisiert, eigenständigen Versammlungen also, die ihre eigenen Räume am Kongressort haben und dort Vorträge, Workshops, Treffen etc. organisieren. In diesem Jahr standen den TeilnehmerInnen unter anderem Schweiß- und Picklocking-Workshops zur Verfügung, zur Nutzung von Arduino Hard- und Software-Kits, Virtual-Reality-Geräte, altmodische Brettspiele und sogar das Basteln eines ganz eigenen Aluhuts. Aber es gab auch ein Angebot für junge TeilnehmerInnen. Den sogenannten Junghackertag präsentierte der CCC folgendermaßen auf seiner Webseite.
Zu unserer Freude haben sich in den letzten Jahren immer mehr Junghacker auf dem Kongress eingefunden. Daher bieten wir auch diesmal, wie schon in den Vorjahren, einen speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenen Junghackertag an. Am zweiten Kongresstag, dem 28. Dezember, organisieren Freiwillige aus vielen Assemblies ein vielseitiges Workshop-Programm für angehende Hackerinnen und Hacker. Wer schon immer mal löten, programmieren, einen 3D-Drucker ausprobieren, einen mathematischen Beweis führen oder selbst ein Schloss öffnen wollte, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Wie üblich gab es die unterschiedlichsten Assemblies und es wäre unmöglich, alle hier nennen zu wollen. Dazu gehörten die Free Software Foundation Europe, Tails, die Electronic Frontier Foundation, Tor, CryptoParty, das Open Observatory of Network Interference, OpenStreetMaps, Diaspora, I2P, Digital Courage und Freifunk. Aber zum Beispiel auch Anarchist Black Cross. Es kamen Leute aus verschiedenen Hackerräumen und Chaosclubs aus Deutschland, der Schweiz und von woanders her. In irgendeiner Assembly war eine Liste zu finden der Nazi-Webseiten, die während des Kongresses gehackt wurden. Am dritten Tag standen bereits 30 Domains drauf. Im Zentrum des Assembly-Bereichs konnten KongressbesucherInnen den Infotisch des Anarchist Village finden. Und genau gegenüber fand sich der sehr schön gestaltete Raum von 1 Kommuna, wo man in verschiedenen gewölbeartigen Räumen rumhängen oder an Workshops und Vorträgen teilnehmen konnte. Wir möchten nun Miko das Wort geben, die zu den Leuten gehört, die 1 Kommuna organisieren. Sie gehört alles allen sowie der Spieleberatung an. Aber was ist denn nun 1 Kommuna?
Kommuna bedeutet Community und Kommunikation unter vielen. Dieses surrende Gefühl, wenn du weißt, dass du Teil von etwas Größerem bist und etwas gemeinsam machst und mit all den anderen Teilen ständig in Kontakt stehst.
Dem Kongressprogramm nach organisierte 1 Kommuna mehr als 70 Vorträge und Workshops in eurem Bereich. Worum ging es dabei?
Es gab sehr viele Events der teilnehmenden Projekte, wie etwa von der Hedonistischen Internationale, die ein Vernetzungstreffen für den nächsten Hedo-Kongress organisiert haben. Es gab Workshops zu Open-Source-DJing. Und da kann man schön sehen, wie der künstlerische und der politische Aspekt und das Hacken ineinander greifen. Es gab Workshops zu alternativer Ökonomie und einige Workshops, die von Leuten des Anarchist Village präsentiert wurden. Es fühlt sich daher nach einem äußerst großen Spektrum an, eine Bewegung, die auf eine Welt hinarbeitet, die allen Gutes bietet. Und das mit einem sehr spielerischen Ansatz. Ich denke, dass im Kern unserer Idee ein spielerischer und lebendiger Ansatz steckt, darüber, wie wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten möchten. Ich beispielsweise machte einen Workshop zur Schaffung neuer Wörter für eine neue Zukunft, wie etwa eine neue Sprache. Wir hatten auch einen Workshop zu transformativer Gerechtigkeit, der wirklich gut besucht war. Ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute für das Thema interessieren könnten. Was bei mir also hängen blieb, war, dass die Leute sich auf diese Ideen einlassen und wenn es uns gelingt, sie mit dieser offenherzigen Herangehensweise anzusprechen, sie auch verstehen, worum es geht.
We'll get a grip on what it's about. Und was sollten wir tun, um so eine Message weiterzugeben?
Yeah, build your own kommunas. Baut eure eigenen Kommunas auf. Ich denke, egal ob in Europa oder anderswo auf der Welt, geht es 2017 bzw. 2018 genau darum. Es geht darum, die eigene Gemeinschaft kraftvoll zu gestalten. Wir haben diesen Leitspruch. Ihr habt euer Betriebssystem gestärkt, jetzt stärkt auch eure Community. Ich denke, dieser Satz fasst alles gut zusammen.
So yeah, I think that's a very good sentence.
Leider passen in diesem Podcast nur wenige Teile der echt spannenden Sachen, die MaxiGas und Miko uns zu erzählen hatten. Wenn ihr mehr hören möchtet, achtet auf unsere baldigen Veröffentlichungen, darunter auch ein größerer Beitrag zum Kongress auf Englisch. Ihr werdet es nicht bereuen. Jetzt möchten wir das Schlusswort MaxiGas überlassen.
What can be interesting for the listeners of the Anarchist Radio?
Was vielleicht für die Hörerinnen des A-Radios interessant sein kann, die nicht zum Kongress kommen konnten, aber eine Idee davon bekommen möchten, wie er funktioniert, kann ich sagen, dass das Anarchist Village eine kleine, aber sehr lautstarke Minderheit im Kongress darstellt. Am Kongress nehmen viele Leute teil, die anarchistischen Ideen nahestehen, und die meisten von ihnen kommen nicht einmal zum Anarchist Village, was auch total in Ordnung ist. Von den 16.000 Menschen auf dem Kongress engagieren sich allerdings nur etwa 50 bis 60 Leute aktiv im Anarchist Village. Und da wäre es schön, wenn diese Zahl sich erhöhen könnte, damit auch die Sichtbarkeit einer kohärenten anarchistischen Perspektive im Kongress besteht.
To have more visibility for a coherent anarchist perspective in the Congress.
Geschäft und ein Mietshaus, ein Blumengeschäft genauer gesagt. Und sie wollten eigentlich schon mal, dass ich da einsteige oder auch wenigstens mal mithelfe sonntags, und da hatte ich aber keine Böcke für.
Gebe ich den Leuten von Mülheim asozial recht, scheiß auf Lohnarbeit. Ja, wir kommen zum Ende von der Sendung. Vielleicht hören wir auch nochmals ein Lied von Mülheim asozial. Genau, wir kommen zum Ausblick. Zuerst aber ein Aufruf für einen Aktionstag. Hambacher Forst, 9 AktivistInnen in U-Haft. Genau, am 22.01. versuchte die Polizei mit einem teuren Aufgebot vergeblich die besetzten Barrikaden im Wald zu räumen. Auch der Versuch, den anwesenden Abgeordneten der SPD und AfD die gewaltbereiten Ökoterroristen vorzuführen, schlug fehl. Denn unser Widerstand ist bunt, mutig und breiter denn je. Trotzdem sitzen nun 9 KlimaaktivistInnen in Untersuchungshaft. Ihnen wird Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen, dafür, dass sie ihren Körper den Räumungsmaschinen entgegengestellt haben, dafür, dass sie sich entschieden haben, friedlich aber bestimmt gegen Braunkohleabbau und für eine klimagerechte Welt zu demonstrieren. Noch nie in der Geschichte der Waldbesetzung waren so viele AktivistInnen gleichzeitig in Haft. Jetzt erst recht Aufruf zum Aktionstag am 3.2., also morgen. Genau, mehr Infos und Adressen der AktivistInnen findet ihr auf ABC Rhineland. Das geht so mit abcrhineland.blackblocks.org. abcrhineland.blackblocks.org. Und in mehr Infos zum Hambacher Forst findet ihr unter hambacherforst.org. Dann Demo gegen Jagd und Trophäenausstellung. Es gibt viel zu tun in Thun. Jedes Jahr wiederholt sich eine blutige Tradition in Thun. Diese findet unter dem Namen der kantonal-bernischen Trophäenausstellung, dem Fell- und Pelzmarkt, statt. Bei diesem Anlass wird vom kleinen Hasenfell über Fuchsfell bis hin zu Jagdgewehren und anderen Ausrüstung, die dem Ermorden von fühlenden Lebewesen dient, ausgestellt und feilgeboten. Diese Tradition ist längst veraltet und gehört abgeschafft, weil Pelz in der heutigen Zeit untragbar ist. Pelz geht immer einher mit Gewalt und Tod. In jedem noch so kleinen Pelzkragen hat einmal ein Herz geschlagen. Um 13 Uhr ist die Besangung auf dem Waisenhausplatz in Thun und am Abendprogramm gibt es dann noch im Akut. Dann weiter morgen Samstag ist um 14 Uhr Demo gemeinsam auf die Straße gegen die Diktatur in der Türkei. Besammlungsplatz ist der Clara-Platz in Basel. Kommt zahlreich an die Demo. Und dann noch in Solothurn ist der feministische Themenmonat. Es geht um Feminismus und Antisexismus. Das ist ein Einstieg. Dieser hat schon stattgefunden. Am 3.2. ist aber auch um 13:30 eine Infoveranstaltung im Infoladen in Solothurn. Ja, das wär's vom Ausblick. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir hören doch einfach nochmals ein Lied von Mülheim Asozial, nämlich Bier gegen Bullen und Deutschland. Ja, oder wir hören einfach mal die Platte an.
Es gibt doch nichts Unästhetischeres als einen Polizisten. Finden Sie nicht auch?